Und auch hier sind wir irgendwie ein bunter Haufen von verschiedenen Persönlichkeiten, unterschiedliche Persönlichkeiten. Und wie kann es da überhaupt gelingen, in so einer Vielfalt eine Einheit zu leben? Genau, ich glaube, auch die frühe Kirche hatte schon mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Thomas hat das gerade schon gesagt, da gab es schon viel Stress zwischen verschiedenen Parteien. In der Apostelgeschichte erfahren wir total viel über die frühe Kirche und wie sich das entwickelt hat, wie sich der christliche Glaube ausgebreitet hat nach Jesu Leben, nach Jesu Tod und Auferstehung. Und genau, wir lesen da, wie sich diese gute Botschaft von Jesus Christus immer ausbreitet. Es geht aber auch total viel in der Apostelgeschichte um das Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden und wie die miteinander irgendwie diesen Glauben leben können, weil immer mehr auch Nichtjuden irgendwie zum Glauben kommen an Jesus, ja, aber eigentlich nicht in dieser Tradition stehen des Judentums. Und ja, deswegen ist gerade von den Juden die Frage, wie verhalten wir uns den Nichtjuden gegenüber, wie können wir die integrieren bei uns, wie funktioniert das überhaupt? Und da gibt es total große Diskussionen, auch theologisch. Eine große Frage ist zum Beispiel, müssen sich Leute beschneiden lassen, die nicht Juden sind, aber zum Glauben kommen jetzt, müssen die also quasi erst Juden werden, bevor sie dann auch Christen werden können. Genau, da gibt es auch keine große Einheit, auch da ist irgendwie eine krasse, tiefe Spaltung. Auch wenn es irgendwie dann schon vorher einen Beschluss gab, bevor dieser Geschichte, die wir uns gleich angucken, dass Juden, die Nichtjuden sich nicht beschneiden lassen müssen, aber trotzdem war das noch nicht im ganzen Judentum so anerkannt und nicht alle waren glücklich mit dieser Entscheidung. Also auch da gibt es viele Auseinandersetzungen. Und genau, wir lesen von Paulus Aufenthalt in Korinth in Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 11. Genau, hier könnt ihr auch mitlesen. Da steht, danach verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort traf er einen Juden namens Aquila, der aus Pontus kam, und seine Frau Priscilla. Dieser war vor kurzem aus Italien gekommen, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Und er ging zu ihnen. Und weil er das gleiche Handwerk ausübte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Denn sie waren von Beruf Zeltmacher. Und er redete jeden Sabbat in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Also Griechen ist hier auch so der Begriff für Nichtjuden. Genau. Als aber aus Mazedonien Silas und Timotheus herabkamen, widmete sich Paulus ganz der Verkündigung, um den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Weil sie sich aber auflehnten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sagte dann zu ihnen, euer Blut auf euer Haupt, ich bin rein und werde von nun an zu den Völkern gehen. Und er ging weg aus der Synagoge und in ein Haus eines Mannes namens Titius Justus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus an die Synagoge angrenzte. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, kam zum Glauben an den Herrn, zusammen mit seinem ganzen Haus. Und viele der Korinther, die davon hörten, glaubten und wurden getauft. Der Herr aber sprach in der Nacht durch eine Vision zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin bei dir und niemand wird dir so zusetzen, dass er dich misshandelt. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Er blieb aber ein Jahr und 6 Monate, um bei ihnen das Wort Gottes zu lehren. Ja, schauen wir jetzt zuerst mal irgendwie die Situation an, in der wir uns befinden. Paulus kommt gerade aus Athen, geht nach Korinth. Korinth ist eine total wichtige Handels- und Hafenstadt zu der Zeit. Sie hat so 2 Häfen, die irgendwie den Westen mit dem Osten des Reiches verbinden. Es ist viel los und ja, eigentlich ist das üblich für Paulus, er geht zunächst einmal in die Synagoge und versucht da Anschluss zu finden bei den Juden, die er irgendwie kennt. Er kommt ja auch selbst aus dem Judentum. Und dort begegnet er wahrscheinlich auch diesen Aquila und Priscilla, die ihn aufnehmen und bei denen er wohnen und arbeiten darf während seiner Zeit in Korinth. Nebenbei geht er auch noch jeden Sonntag in die Synagoge und führt dort Gespräche, baut erste Beziehungen auf und kann da schon einige Menschen irgendwie überzeugen mit diesem Evangelium, was er verbreiten will und kann Leute für Jesus gewinnen. Und dann kommen seine Mitarbeiter, Silas und Timotheus, auch aus Mazedonien, die hatte er vorher irgendwie zurückgelassen, weil es da schon so viel Stress gab, dass Paulus da alleine weiterreisen musste. Und die beiden bringen wohl auch eine finanzielle Unterstützung mit, das erfahren wir später in Paulus' Briefen, sodass Paulus nun mehr Zeit in die Verkündigung investieren kann. Aber auch in der Synagoge wird es dann langsam etwas unruhig, irgendwie scheinen da auch Streitigkeiten zu sein. Erst war Paulus da noch gern gesehen, als er da jeden Sabbat da mal gepredigt hat oder irgendwie Gespräche geführt hat. Aber jetzt, wo er da mehr Zeit investiert und auch gerade Jesus ins Zentrum stellt, scheint es da Widerstand zu geben, gerade von den Juden. Er stellt da Jesus ins Zentrum, er verkündigt also diesem Volk, das schon so lange darauf wartet, dass endlich ihr Retter kommt, dass Jesus dieser Retter ist. Und dagegen lehnen sich einige der Juden auf. Und Paulus muss dann daraufhin die Synagoge verlassen. geht jetzt in ein anderes Haus, um da seine Missionsarbeit fortzuführen. Und dort kommen wieder viele Leute zum Glauben und Paulus hat Erfolg mit seiner guten Botschaft. Genau, was hat das Ganze jetzt mit Einheit zu tun? Naja, am Ende sagt Gott irgendwie, mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Für Gott gibt es also anscheinend nur ein Volk, also eine Einheit. Aber so viel Einheit scheint es ja hier nicht zu geben. Immerhin lehnen sich die Juden hier irgendwie auf. Paulus muss aus der Synagoge weggehen, weil die Einheit mit den Juden dort irgendwie zerbrochen zu sein scheint. Und trotzdem glaube ich, wir können hier total viel über diese Einheit in Vielfalt lernen. Paulus geht als erstes nach Korinth und kommt dort in die Synagoge und seine Mission bleibt erstmal ein Wirken innerhalb des Judentums und sie scheinen so schön in ihrer eigenen Bubble zu bleiben. Also da ist auch noch nicht so viel Vielfalt. Aber als das nicht mehr funktioniert, sagt Paulus nicht, okay, dann muss ich in die nächste Stadt, in die nächste Synagoge gehen, ich muss bei den Juden bleiben und nur den Juden das erzählen, sondern er geht in das Haus eines Mannes namens Titius Justus. Das hört sich jetzt vielleicht nicht so spektakulär an, aber ist wirklich was Besonderes, denn dieser Name Titius Justus ist ein römischer Name. Das heißt, der Mann ist wahrscheinlich kein Jude, ist zumindest nicht als irgendwie Jude geboren, sondern vielmehr ein Römer. Und er wird hier als gottesfürchtig bezeichnet, das ist wohl so die normale Bezeichnung für Nichtjuden, die irgendwie mit dem Judentum auch sympathisieren. Aber genau, er ist erstmal kein Jude und was wir hier sehen, Paulus begegnet ihm trotzdem ohne Vorurteil. Ihm ist es total egal, ob das jetzt ein Jude oder ein Nichtjude ist. Er möchte alle Menschen mit dieser Botschaft von Jesus erreichen und er bleibt nicht in seiner eigenen Bubble, in seiner eigenen Wohlfühlzone, nur bei den Juden innerhalb dem, was er kennt. Und das, obwohl er bei Aquila und Priscilla zu Hause ist, von denen wir gelesen haben, die wurden aus Rom vertrieben, weil sie Juden sind. Alle Juden mussten Rom verlassen. Da gab es ein Edikt des Kaisers, weil die Juden da irgendwie ja, zu mächtig wurden oder irgendwie Angst vor den Juden hatten, gerade auch vor den Christen, die da langsam entstanden, gab es da ein Edikt, dass alle Juden Rom verlassen mussten. Also waren die Römer gerade nicht die Sympathisanten bei den Juden, sondern standen eher in Verfolgung. Langsam fing das an, dass sie nicht mehr gern gesehen waren bei den Römern. Und trotzdem geht Paulus hier zu diesem Römer, zu dem Titius Justus, und macht einfach da seine Arbeit weiter. Er begegnet dem ohne Vorurteile, er macht da gute Erfahrungen und es funktioniert. Obwohl das ein Römer ist und ja, Paulus geht da einfach rein, hat keine Vorurteile von dem, was er vielleicht Schlechtes vorher gehört hat. Gerade auch vielleicht von Aquila und Priscilla, die da von den Römern vertrieben wurden. Paulus interessiert das erstmal nicht. Ihm ist das wichtiger, diese Botschaft von Jesus zu verkündigen, als ja, irgendwelche Differenzen zwischen Völkern, zwischen Nationen. Und Paulus macht dann da gute Erfahrungen zwischen Römern und Juden und später schreibt Paulus, ich habe den Vers hier auch nochmal in seinem Galaterbrief in Kapitel 3, Vers 28, da lesen wir, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Also Paulus sagt, es ist egal, ob das Juden oder Nichtjuden sind, durch Jesus sind wir irgendwie alles eins und er hat da keine Vorurteile. Und auch ja, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, ist es egal. Jeder Mensch ist irgendwie ja, gleich viel wert und kann die Nachricht von Jesus Christus hören und ist das wert. Und ich glaube auch gerade, dieses einander ohne Vorurteile begegnen ist total wichtig, um Vielfalt zu fördern. Oft ist uns jetzt das Fremde ein bisschen komisch und wir haben da ein bisschen Angst vor, aber durch die Begegnung mit dem Fremden wird das oft viel, viel angenehmer oder erst dadurch bemerken wir, wie viel das eigentlich wert ist. Genau, ein zweites, wir sollten unseren Blick zunächst auf Gemeinsamkeiten richten und nicht auf die Differenzen. Paulus macht das hier super vor, er begegnet in der Synagoge jemandem, der das gleiche Handwerk ausübt wie ihr. Also er sieht da eine Gemeinsamkeit, baut darauf eine Beziehung auf. Er kann dann da wohnen und arbeiten. Er schaut erstmal, wo sind denn unsere Überschneidungspunkte? Wo kann ich hier anknüpfen? Und er sieht, okay, der hat den gleichen Beruf, dann kann ich bei dem ja mal gucken, ob ich da irgendwie bleiben kann. Und wir sehen das öfter bei Paulus, dass er erstmal nach Gemeinsamkeiten sucht, um dann darauf irgendwie seine Verkündigung aufzubauen. Direkt vorher ist Paulus hier in Korinth, und dort will er auch mit Menschen ins Gespräch kommen und er sieht da, die sind eigentlich alle total gläubig und religiös und die haben da total viele Altäre für Götter. Sie haben da sogar also einen Altar für einen unbekannten Gott. Und daran knüpft Paulus an und sagt, ja, dieser Gott ist unser Gott und von dem möchte ich euch erzählen. Also er guckt vielmehr erstmal, was haben wir denn gemeinsam, worauf können wir auch gemeinsam aufbauen, und guckt nicht erst, was sind unsere Unterschiede, warum können wir gar nicht miteinander reden, warum unterscheiden wir uns so stark, sondern er fragt, ja, wo ist das Gemeinsame, wo sind wir eigentlich schon der gleichen Meinung, wo können wir gemeinsam unterwegs sein? Ja, und wie oft ist unser Fokus vielmehr darauf, was uns unterscheidet? Wie oft schauen wir nur auf das, was uns eigentlich zu trennen scheint, obwohl es so viel mehr gibt, was uns gemeinsam ist, was wir gemeinsam haben? Also ja, lasst uns unseren Blick zunächst auf unsere Gemeinsamkeiten richten und darauf aufbauen. Dann als Drittes, Paulus schreibt später Briefe an die Gemeinde in Korinth und man sieht darin, so gut funktioniert das auch immer noch nicht mit der Einheit. Scheinbar hat sich das nicht so durchsetzen können, wie Paulus sich das vorstellt. Er schreibt im 1. Korinther Kapitel 11, dass die Art und Weise, wie die Menschen in der Gemeinde da das Abendmahl feiern, das ist nicht okay. Irgendwie gibt es da anscheinend ein bisschen Unterschied zwischen Reichen und Armen. Und die Reichen essen sich da total satt beim Abendmahl. Also das war wohl mehr auch ein gemeinsames Abendessen. Aber die Reichen essen sich da total satt, bevor überhaupt die Armen kommen und die kriegen gar nichts mehr zu essen, müssen hungern. Ja, und man sieht, da gibt es immer noch nicht so die Einheit und direkt danach sagt Paulus aber, wie er sich das eigentlich vorstellt und wie er sich das gemeinsame Leben da ja, vorgestellt hat, bei dem sich jeder mit seinen Stärken und Gaben einsetzt, wie das keine Einheit ist, auch wenn es da verschiedene Gruppen gibt, wenn es verschiedene Menschen gibt, soll sich da jeder mit seinen Stärken und Gaben einsetzen. Und da schreibt er, so verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von einem und demselben Geist und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt hat. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Und dann, wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort, ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken, einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Es geht also vielmehr, die Stärken in der Vielfalt zu sehen. Es geht nicht darum, wenn wir Unterschiede sehen, nachdem wir uns auf unsere Gemeinsamkeiten schon fokussiert haben, gibt es natürlich auch Unterschiede, aber es geht da nicht darum, irgendwie Angst vor diesen Unterschieden zu haben, sondern vielmehr die Stärken darin zu sehen. Jeder hat Gaben und es ist gut, dass wir unterschiedliche Gaben haben. Wenn jeder das Gleiche könnte, würde es nicht funktionieren. Dann hätten wir einen Fokus, in dem wir sehr gut wären, aber ganz viel, was wir gar nicht könnten. Und deswegen ist es total gut, dass wir uns gegenseitig ergänzen können. Und genau deswegen ist diese Vielfalt total stark und ist es total hilfreich. Paulus benutzt hier auch noch das Bild eines Körpers mit verschiedenen Körperteilen, die alle ihre besondere Funktion haben und doch alle wichtig sind. Ohne das eine Körperteil funktioniert das Ganze nicht. Aber trotzdem sind die Körperteile unterschiedlich und sind insgesamt aber wichtig und funktionieren nur als ein Gesamtes. Und ein letzter, noch entscheidender Punkt in all diesen gemeinsamen und auch unterschiedlichen gibt es eins, was bleibt und was die gemeinsame Grundlage ist und das vor allem sein muss. Und das ist Jesus. Jesus muss im Zentrum stehen. Wir sehen das hier auch bei Paulus. In dem Moment, wo er verkündigt, dass Jesus der Christus ist, da fängt es langsam an zu knistern in der Gemeinde oder in der Synagoge. Und daran unterscheidet sich es irgendwie, daran scheiden sich die Geister. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist Teil von Gottes Volk und ist Gottes geliebtes Kind. Und dabei ist es total egal, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, ob jemand Mann oder Frau ist, ob jemand Ausländer oder Einheimischer ist. Das alles Entscheidende ist, dass Jesus im Zentrum steht und wenn das der Fall ist, sind diese Differenzen, die Unterschiede unwichtig und es kann eine Einheit entstehen, eine Einheit in Vielfalt, auch in allen Unterschiedlichkeiten, weil wir uns gemeinsam auf Jesus berufen und Jesus das Zentrum ist. Denn was uns eigentlich ausmacht, sind nicht unsere Meinung, unsere politischen Standpunkte, unsere Herkunft, unser sozialer Status, unser finanzieller Status oder irgendwelche anderen weltlichen Dinge. Was uns eigentlich ausmacht, was unsere Identität ist, das ist Jesus Christus und das verbindet uns und ermöglicht unsere Einheit in Vielfalt. Und wir haben als Gemeinde ja mal Werte für uns definiert und einer dieser Werte sagt eigentlich genau das aus und den möchte ich einfach nochmal vorlesen, ich habe den auch noch auf einer Folie. Genau, der Wert, der eigentlich über allem steht bei uns, ist Jesus. Und da haben wir gesagt, wir erkennen Gottes Wesen in Jesus Christus. Alle biblischen Aussagen über Gott müssen sich an der Person Jesus Christus messen lassen. Jesus ist in der Gemeinde so zentral, dass er nicht als eigener Wert definiert werden muss, vielmehr steht er in allen Werten im Zentrum. Und das ist es, was unsere Einheit in Vielfalt ermöglicht. Jesus Christus im Zentrum.